Lesen ist schwul, der Podcast.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Und ich bin Lena.
Und das hier
ist Lesen ist schwul.
Sehr gut.
Ja, jetzt sind wir wieder gleich.
Yes and.
Yes and. Wir haben eben festgestellt, es ist sehr, sehr lange her, dass wir so eine Podcast-Folge aufgenommen haben.
Ja.
Also die letzten Wochen kamen immer konsistent Folgen raus, aber wir nehmen ja immer unsere Monatsfolge auf, eine Woche bevor sie rauskommt und dann zusätzlich noch die Themenfolge.
Genau.
Also einmal im Monat zeichnen wir auf.
Ja.
Und dann war es jetzt aber so, dass wir die Themenfolge die Monatsfolge veröffentlicht haben. Dann kam die Show und dann kam die Themenfolge, die wir aufgenommen hatten. Und jetzt erst zeichnen wir wieder auf. Also es ist eineinhalb Monate, fast zwei.
Ja.
Die wir jetzt nicht von der Kamera, sonst Captain ist wirklich.
Er hat gerade Futter gekriegt an alle, die zuhören. I promise, er hat jetzt gerade geschleckert.
Ja, aber braucht noch 5 Sekunden, dann ist er wieder im Kuschelmodus, aber gerade möchte er sich beschweren.
Okay, er läuft weg.
Für ihn ist es auch eine ungewohnte Situation.
Ja, er hat jetzt auch so
2 Monate hier kein Ringlicht und kein
Softbox.
Softbox und so im Wohnzimmer gesehen. Das ist jetzt alles ganz ungewohnt für uns.
Ja. Zusätzlich ist auch nichts Neues. Ich bin sehr müde. Ich war heute früh nur in Zürich, bin dann 6 Stunden mit dem Auto heimgefahren. Habe jetzt nur Gesangsunterricht gehabt, jetzt wollen wir kurz mal Kaffee trinken.
Macht natürlich auch Sinn, dass du den Chai Latte gewählt hast, statt wie ich den Decaf Coffee. Du wolltest so ein bisschen Koffein, wolltest du dir noch geben?
Einen kleinen Mühe.
Einen kleinen
mehr Mühe, weil du in diesen Sirup wirklich massiv viel Earl Grey Tea reingehauen hast.
Upsi. Ich glaube, ich habe das Rezept falsch gelesen oder so. Ich glaube, die haben mit Teebeuteln halt gerechnet und nicht mit losem Tee.
Sag die Leute aus dem Internet hallo.
Na komm hoch. Komm her.
Für die nur zuhören.
Ja, hallo.
Da ist er, der kleine Koala.
Guck mal da, da ist eine Kamera. Hallo, Baby.
Er hat's auch vermisst. Good to be back.
Ja. Ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen gefreut.
Ja. Ja, gell? Jetzt war ich so, wir nehmen wieder Podcast auf. Juhu. Toll.
Wir reden ja auch privat nie über die Bücher, die wir lesen.
Wir reißen uns schon zusammen,
ja, wir versuchen
dass irgendwie, dass wir uns, weil vor allem du ein großes Problem damit hast, wenn ich zum Beispiel zweimal den zweiten gleichen Witz hintereinander mache, du hast da ein riesen Katzenhaar in deinem Kaffee.
Das ist natürlich ungünstig.
Genau. Ich würde sagen, erstens, es ist viel passiert.
Mhm.
Es ist viel passiert auf der Welt. Es ist viel passiert im Interwebs. Ich glaube, ich würde mich aktiv dazu entscheiden, dass wir jetzt über das alles vielleicht nicht reden, weil wir haben genug im Internet drüber.
Ja.
Wir haben nicht genug drüber geredet, aber for now.
Dies ist eine kleine Ecke des Internets, in der insgesamt liebe Bücher Dinge passieren und ein bisschen Wut auf die Welt.
Genau.
Ja.
Und vor allem Männerfreie Zone.
Jungsfreie Zone. Außer der Captain, der darf.
Ja, der ist kastriert, der darf.
Oh Gott.
Nunja. Ich komme in Grammbeine jetzt schon.
Genau, du hast schon auch viel gelesen, aber
du hast mehr.
Ja, und auch, also muss man auch dazu sagen, ne, wir hatten jetzt natürlich auch noch mal länger Zeit.
Ja.
Wir haben jetzt sozusagen Wochen geschenkt bekommen. Aber generell, ich hab vorhin mal geguckt, ich habe dieses Jahr schon 18 Bücher gelesen.
Ja, ist crazy.
Und ich habe mir als Ziel 40 gesetzt. Heißt, mein Jahr ist in 2 Büchern um. Also mein halbes Jahr. Die Hälfte des Jahres ist in 2 Büchern um.
Ich habe 14.
Was auch crazy ist.
Was wirklich, im Februar habe ich wahnsinnig viel gelesen, was gar keinen Sinn ergibt, weil der ist mega kurz. Die letzten Wochen, gebe ich zu, war ich ein bisschen raus, weil ich wohl gerade an einem sehr großen anderen Projekt arbeite, das sehr viel meiner Zeit einnimmt.
Das darf ich euch nur leider noch nicht sagen.
Ja, sorry, I hate to be that bitch. Ich bin die am meisten drauf wartet, dass ich es euch sagen darf. I swear to God.
Ich weiß es schon.
Ich warte eigentlich. Haben die gesagt, kurz nach Weihnachten darf ich es verkünden?
Nicht ganz.
Dann hat es vor 3 Wochen gesagt, nächste Woche. Und seitdem warte ich auf die E-Mail, wo jetzt endlich drinsteht, ja, du darfst jetzt Bescheid sagen.
Kurz ist ja ein dehnbarer Begriff. Captain hat hier einmal kurz das komplette Set auseinandergenommen, aka unser Wohnzimmer. Aber wir ignorieren das einfach und hoffen, er ist jetzt vielleicht gleich durch mit seinen 5 Minuten. So ist es, wenn man
Mutter ist.
Ich wollte gerade sagen, unberechenbare Darsteller am Set hat. Naja, beides irgendwie korrekt. Auf jeden Fall haben wir gelesen. Ich habe UA gelesen, Party People von Stefan Sommer. Das wurde mir liebenswerterweise, Lieberweise wurde mir das vom Otto Müller Verlag zugesendet. Stefan Sommer, der Autor, ist mir in die DMs geslidet und meinte, hallo, ich habe ein Buch geschrieben, möchtest du es haben?
Hast du also vor Timur im Kopf?
Immer.
Ich habe ein Buch geschrieben. Ich warte ja nur drauf, dass Timo eins schreibt.
Stefan hat ein Buch geschrieben. In Party People geht es um einen namenlosen Ich-Erzähler, der Techno-DJ ist. Und relativ erfolgreich, also nicht so wie gefühlt alle Boys in Studi-Städten sagen, sie sind Techno-DJ. Der ist tatsächlich Techno-DJ und wird auf so riesige Festivals und auf so private Partys und so reingebucht. Und fliegt die ganze Zeit im Privatjet durch die Gegend, isst in so Sterne-Restaurants und so. Und ist trotzdem massiv Gesundheit depressiv. Wort zum Sonntag.
Ich bin allergisch auf Techno-DJs.
Genau, und es geht sehr viel so um, ja, die Struggles, die er so hat. Man findet im Laufe des Buches raus, dass so in seiner Vergangenheit Sachen sind, die er nicht so ganz aufgearbeitet hat.
Was?
Ja, komisch, Männer, die Sachen nicht aufarbeiten.
What?
Gibt's super selten, ich weiß.
Das irritiert mich total.
Ich hatte anfangs meine Schwierigkeiten, so mit ihm zu connecten, weil er halt sehr abgekapselt, sehr emotional kalt, sehr distanziert, sehr zurückgezogen ist. Und auch die ganze Welt, in der er sich bewegt, dieser Ruhm und so sehr oberflächlich immer nur ist. Und er trifft halt ständig irgendwelche neuen reichen Leute, die ihm dann erzählen, was sie alles an coolen Startups haben und so. Aber es ist nie eine ehrliche Connection, die miteinander haben.
Mhm.
Deswegen fand ich stellenweise schwierig, so mit ihm zu relaten, auch wenn er der Ich-Erzähler ist, weil er halt nicht über seine Gefühle nachdenkt, aus Gründen. Und habe dann so ein bisschen angefangen, ihn so ins Herz zu schließen, als dann Christian auftaucht. Christian ist ein verheirateter Mann, der eine Affäre mit unserem Ich-Erzähler hat, das aber nie als Affäre bezeichnen würde, weil natürlich ist Christian nicht schwul.
Nein, auch nicht bi.
Mm-mm.
Bi gibt es gar nicht bei Männern.
Er liebt seine Frau und das, was die da haben,
Männer haben Triebe, da können die nichts machen.
Ja, so ein bisschen. Und das war für mich so ein Moment, wo er der Erzähler so menschlich wurde, weil da halt mal so Bedürfnisse und so Wünsche und so Sehnsüchte rauskamen. Ja, umso leider tut er einen dann halt auch, weil er kriegt das halt nicht. Also Christian gibt ihm das nicht, was er eigentlich möchte, / braucht. Es ist relativ, also, ne, vielleicht am Ende des Buches ja, aber so das ganze Ding ist, also es ist sehr klar, dass es eine Asymmetrie in dieser Beziehung hat. Hinten drauf ein Blurb ist irgendwie eine grandiose Lektüre nach der Party. Wenn man nach der Party deprimiert werden möchte, hervorragend, weil es ist schon eher.
Wenn man gar nicht erst auf die Party gehen will.
Es ist schon eher halt traurig und so kalt. Und man ist so, oh Gott, armes Baby, nehmt ihn doch bitte in den Arm. Dreht ihm nicht noch einen Gig und nicht noch mehr Drogen und noch irgendwie ein tolles Projekt, wo er dann seine Kreativität reinsteckt. Nehmt ihn doch einfach in den Arm. So,
gib ihm Therapie.
Wirklich, so ging es mir die ganze Zeit beim Lesen. Aber ja, ich glaube, es ist vor allem, also ein Kumpel von mir, der schwul ist, in Wien wohnt und jetzt Techno-DJ ist, meinte, oh, vielleicht lese ich jetzt mal wieder ein Buch. Und ich war so, ja, ich glaube,
das ist dein Buch.
Ich glaube, das ist exakt die Zielgruppe. Genau, und es ist in der Brett-Optik, weil, ne, Brett Summer.
Ich lieb's auch, dass der Titel so auf den Unterarm geschrieben ist,
ja,
wie man immer Leuten was auf die Haut schreibt, wenn sie einschlafen.
Ja, oder so, wie so Handynummer drauf geschrieben.
Ja.
Ja, genau, ich habe auf Instagram schon gesagt, wenn es Brett ist, ist es für mich aber das Remix-Album und nicht das Original.
Okay.
Weil es eben nochmal deutlich mehr auf so diese, also es ist so nochmal krasser Party als nur Party, so mit diesen, wie er da auf Yachten und was weiß ich was auflegt, aber es ist auch doll dieses, die Schattenseiten des Ruhms, wie es einem so geht, It's Lonely at the Top, so das Ganze. Genau, Brett Remix Album in a Book.
Party People.
Stefan Sommer.
Ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich weiß, ich bin mir irgendwie relativ sicher, ich habe darüber schon geredet. Wir haben nachgeschaut in der letzten Folge, anscheinend habe ich nicht drüber geredet. Also falls ihr das jetzt zum zweiten Mal hört, I'm sorry, falls nicht. Ich habe nicht super viel dazu zu sagen, ehrlich gesagt. Ich habe,
Stimmt, nein, da hast du drüber geredet.
Oder? Dann haben wir es nur nicht gefunden.
Weil du doch meintest, mit Französisch lernen, damit
ja,
mit dem
ja.
Struggle hast du am ehesten relaten können.
Aber das war meine Rezension auf Bookie. Egal, ich sag noch mal ganz kurz was dazu, wenn ihr das jetzt zum zweiten Mal hört. I'm sorry, ich habe gelesen, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Das ist ja eins der großen Klassiker zum Zweiten Weltkrieg. Und ich war leider nicht ganz so begeistert wie der Captain von dem Kabel, mit dem er gerade wieder kämpft. Weil irgendwie die Figuren so weit weg sind von allem, was passiert. Und ich will es gar nicht kleinreden, weil es ist trotzdem eine wahre Geschichte und es ist trotzdem schlimm, weil die mussten trotzdem flüchten und es ist eine jüdische Familie und so weiter. Aber dass so für die Tochter gefühlt das Schlimmste, was passiert, ist, dass sie sich dann in dieser ersten Wohnung, in der sie sein Zimmer teilen muss.
Es ist halt aus einer sehr privilegierten Position geschrieben.
Und aber so ein bisschen unreflektiert. Wo es natürlich zur Erzählerin passt, weil woher soll ein 12-jähriges Mädchen wissen, dass sie privilegiert ist? Natürlich weiß sie das nicht. Aber ich finde andere, also vor allem, wenn man das sieht als Lektüre zum Zweiten Weltkrieg, was es meistens ist, finde ich tatsächlich, gibt es bessere Bücher als dieses. Und ich habe eben am meisten mit ihr mitgelitten, als sie so gestruggelt hat mit ihrem Französisch. Weil ich habe auch 5 Jahre Französisch gehabt in der Schule und ich kann rien. Das ist Französisch und heißt nix.
Ja, ich weiß, wir haben es in der Schule gelesen.
Schönes Super.
Und ich finde, je suis perdu. Ich bin verloren. Je suis perdu. Oder so, I'm lost.
Weiß ich no, rien. Ich kann da den Rap de Manon, den haben wir in der 6. Klasse gelernt. Bonjour les enfants, bienvenue à Lyon. Écoutez le rap de Manon. Comment, pardon.
Oha, okay. Damit geht's mir viel so schlecht. Nee, wir hatten das als Schullektüre.
Ah.
Und ich glaube, an sich ist es schon ganz spannend, auch mal Geschichten zu lesen. Also so, ich glaube, es ist halt auch der Fehler, den Zweiten Weltkrieg und so Judenverfolgung immer mit KZ, Arbeitslager und so gleichzusetzen, sondern auch mal andere Schicksale zu erzählen und zu sagen, so, da haben ganz viele andere Leute auch gelitten, auf ganz andere Arten und Weisen. Und das ist vielleicht halt auch eine Lektüre, die man mit, keine Ahnung, 12 lesen kann, die Kinder nicht nachhaltig traumatisiert, weil sie irgendwie lesen müssen, wie da Leute verbrannt werden oder so.
Ja.
Also so die Schrecken und das Ausmaß des Schreckens irgendwie halt anzudeuten, aber halt nicht ins Detail zu beschreiben, dass es halt auch nicht zu so einer Sensationsgier wird.
Ich glaube, also das Torture Porn. Ich check deinen Punkt. Mein Gedanke ist halt, wenn das eine Werk ist, das du liest zum Zweiten Weltkrieg, dann finde ich, glaube ich, gibt es bessere. Aber wenn man mehrere liest, dann ist es natürlich eine wichtige
Perspektive. Ich glaube, ich habe es auch gelesen und damals und war so, es ist irgendwie ein bisschen langweilig irgendwie.
Ja, gell.
So, das aber auch vielleicht nicht der richtige Ansatz zu sagen, dass eine Kriegsfluchterfahrung langweilig ist, weil es ist nicht langweilig, so, sie müssen ihr Zuhause verlassen, so, also vom reinen Plot her ist vielleicht jetzt auch nicht super spannend geschrieben, aber so von dem Familienschicksal ist es ja nicht langweilig.
Es ist halt alt.
Ja, und wir vergleichen es halt mit so diesen, weiß jetzt nicht, Sensationen, die halt so, als weißt du, so True Crime-mäßig aufgebauscht, von wegen, oh, die ganze Familie musste ins KZ.
Fucking, wie heißt das scheiß Buch?
Junge im gestreiften Pyjama?
Das.
Ja.
Also alles so, ist besser als das.
So dieses, wir haben nicht das ist nicht das absolute Leid und wir wollen das absolute Leid, um so richtig so, ach, war das schlimm damals. Also ich glaube, das ist auch so, wo wir uns, glaube ich, auch selber hinterfragen müssen, ob wir denn tatsächlich Geschichten über den Zweiten Weltkrieg lesen wollen oder halt, wir wollen den Zweiten Weltkrieg und wie schlimm es war. Weißt du so? Und weißt du?
Ja. Ja. Ich glaube zum Beispiel, was natürlich, es ist so schwierig, weil es ist natürlich ein autobiografisches Werk und so weiter. Und ich will auch gar nicht jetzt die Autorin schlecht reden oder so. Aber ich glaube, wenn man es zum Beispiel aufbereiten würde, sprachlich, wäre es auch schon nochmal was ganz anderes, weil die Sprache ist einfach alt und damals wurde einfach, je älter was ist, desto kühler wurde das erzählt.
Naja,
das war einfach der Stil damals. Und ich habe mich auch tatsächlich ein bisschen geärgert, dass ich nicht so mitgefühlt habe und dass ich so ein bisschen mit die Augen gerollt habe manchmal.
Ich glaube, ich glaube, man muss auch, wenn man sagt, also so, ne, ich lese nur ein Buch über den Zweiten Weltkrieg, ist, glaube ich, generell einfach nicht der richtige Ansatz, weil du kannst dieses Ding in der Gänze nicht in einem Buch begreifen.
Ja.
Aber halt so, ich glaube, es ist einerseits wichtig, sich mit diesem absoluten Leid und Schrecken zu beschäftigen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, die Zwischentöne zu lesen.
Ja.
Und zu gucken, ah ja, auch andere Leute waren davon betroffen, die halt nicht gestorben sind, aber es ist trotzdem ein hartes Schicksal.
Die so früh genug.
Ja, und es sind trotzdem Leute, die ihr Zuhause verlassen mussten. So, das ist ja trotzdem eine schlimme Erfahrung. Spannende philosophische Gedanken direkt.
Ich merke aber, wie sie so alles in mir sträubt, irgendwie Kritik zu äußern zu diesem Buch.
Ja.
Und wahrscheinlich bin das Problem wieder mal ich. Dass ich es einfach nicht spannend genug gefunden habe. Ich glaube aber einfach, weil ich rangegangen bin mit, das ist halt ein Jugendbuch.
Naja.
Und Jugendbücher sind ja meistens so auf Plot geschrieben und das ist das einfach nicht.
Ja, ich glaube, es ist einfach generell schwierig, Autobiografien zu bewerten, inhaltlich.
Ja, es ist schon ein Roman. Also es ist jetzt nicht
ja, aber es ist Buch. Ja, aber es ist autobiografisch inspiriert, ja, oder?
Ja.
Und ich glaub, dein Leben war nicht spannend genug.
Ich glaube, ich war einfach ein bisschen sauer, weil das Ding heißt, als Hitler das rosa Kaninchen stahl und es wird in so einem Nebensatz mal erwähnt, dass sie halt, sie muss.
Also bei mir ist es sehr lange her, dass ich es gelesen habe, aber ich fand, dass es schon, also dass sie sehr häufig sagt, das Kaninchen.
Aber sie reden an einer Stelle, sie musste halt alles zurücklassen, auch, sorry, Spoiler, auch dieses rosa Kaninchen, weil sie durfte nur ein Stofftier mitnehmen. Und dann erklären sie halt irgendwann so alles, was ihr gehabt hat, das hat Hitler jetzt. Und dann ist sie so, oh, Hitler hat mein rosa Kaninchen, naja.
Ja, aber dass sie die ganze Zeit denkt, oh, mein armes Kaninchen und das Kaninchen muss ich zurücklassen und oh, ich vermisse mein Kaninchen, das kommt ja schon häufiger vor.
Habe ich nicht das Gefühl gehabt, tatsächlich.
Vielleicht habe ich es falsch im Kopf.
Vielleicht habe ich es falsch
im Kopf. Ja, hi, Mausel. Captain,
du bist unser rosa Kaninchen.
Ja, vor allem ein genervtes Kaninchen. Nun gut.
Du bist dran.
Während ich Erdling gelesen habe, auf das wir gleich noch eingehen, wenn wir es beide gelesen haben, habe ich zwischendrin dringend Wohlfühl-Romance gebraucht. Deswegen habe ich The Pairing von Casey McQuiston nochmal gelesen. Und es war mal wieder ganz toll. Es war sweet, es war cute.
Du bist wirklich verliebt
in dieses Buch. Es war horny, es ist so toll. Ich habe es so gerne. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich es ja im Sommerurlaub gelesen habe. Dass so, wenn man das halt in Griechenland am Strand liest, dass es so ein bisschen die Sicht auf das Buch verklärt. Ich finde es immer noch toll. Ich habe es diesmal im Reisebus gelesen. Still great. Es hat mich wirklich, diese Charaktere, es ist Crack in denen drin. Ich bin so, gib sie mir intravenös. Ich bin so verschossen in die beiden Protagonistinnen. Es ist so süß. Die beiden sind so süß und sie sind so süß zusammen. Und ich saß schon wieder da und habe Stellen gelesen. Ich hatte so Tränen in den Augen und dann war ich so, ich bin noch nicht mal traurig, weil irgendwas Trauriges passiert ist, sondern weil ich mich einfach so freue für die beiden. Ich freue mich so für die beiden, dass sie sich das gefunden haben.
Wir freuen uns.
Ja, und ich hatte es einem guten Freund von uns beiden für seinen Urlaub empfohlen. Und dann haben wir die ganze Zeit einen Live-Ticker bekommen, wie er sagt, ah, ich habe es jetzt am Strand dabei. Und dann so, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde später, ich muss jetzt vom Strand weggehen. Jesus Christus, ich bin so horny. Was ist denn hier los? oder, oh mein Gott, das klingt alles so lecker. Die essen die ganze Zeit. Oh, toll, toll, toll. Da wollte ich es natürlich auch dringend nochmal lesen. Und das ist wirklich, ich finde es immer noch ganz großartig. Ich weiß gar nicht, ob ich von Casey McQuiston dann nochmal was gelesen habe.
Du schon anscheinend.
Nee, ich glaube, ich habe da nochmal was gelesen. Ja. I Kissed Shara Wheeler ist auch von Casey McQuiston. Das fand ich aber nicht so gut.
Okay.
Also vielleicht Red, White, Royal, Blue vielleicht nochmal probieren. Und irgendwer hatte mir auf Instagram mal einen Tipp gegeben, was ich von Casey McQuiston noch lesen müsste. Da schaue ich mal.
Es wieder wissen, wenn es den Titel liest.
Ja, wenn ich die Kommentare unter dem Insta-Reel mir angucke. Ja, aber das kann ich immer noch sehr empfehlen. Ist immer noch eine sehr, sehr gute Romance. Sehr horny auch. Also
sehr essenslastig.
Wer nicht so Bock auf Sexszenen hat, da sind jetzt nicht unfassbar viele drin. Also ich finde, sie sind sehr gut verstreut. Also es ist jetzt nicht so typischer Plot von sie kommen zusammen und ab dann ist das letzte Drittel des Buches nur noch Gebumse.
Sie wird manchmal auch geskippt. Also manchmal fangen sie so zu küssen und dann wird geskippt und dann ist der nächste Morgen.
Ja, ja.
Also es wird nicht jeder Sex auserzählt.
Nicht alles auserzählt, nur die so auch ein bisschen tragen für den
Plot. Ich habe die Hälfte vom Buch gelesen, für alle, die sie wundern. Und dann haben wir es zurückgeben müssen in der Bibliothek.
Ja, es ist halt so die halt so wichtig für den Plot sind, werden erzählt. Weil halt in den Sexszenen auch Dinge verhandelt werden, die für die Beziehung wichtig sind. Also es ist nicht nur Gebumse, sondern es schwingt immer sowas mit. Ich bin ein großer Fan. Ich mag es sehr gerne. Kann es wirklich, ich glaube, als Urlaubslektüre ist es tatsächlich einfach perfekt. Vielleicht nicht im Skiurlaub, aber so am Strand. Gute Idee.
Oder wenn man vielleicht Europareise macht.
Ja, ich habe natürlich jetzt auch wieder diesmal beim Lesen so Bock gehabt, diese Reise mitzumachen. Das wäre, glaube ich, wäre mein Albtraum. Mit einer Gruppe von so 30 Leuten in einem Reisebus durch ganz Europa zu tuckern. Ich glaube, ich hätte gar keinen Bock drauf. Aber die sind an so vielen geilen Essensspots. Wirklich, die schnabulieren sich durch die Welt. I love it. I love it. Das war tatsächlich der einzige Nachteil bei uns im Urlaub, als ich das gelesen habe, dass das Essen nicht so lecker war. Und dann hatte ich die ganze Zeit so Bock auf gutes Essen. Und dann war das Essen nicht so geil. Das klingt jetzt richtig spießig von mir, aber die Garnelen waren halt nicht entdarmt. Ich musste aus meinen eigenen Garnelen, die ich mir im Urlaub gegönnt habe, ich gebe es zu, musste ich die Scheiße rauskratzen. Das finde ich geht nicht. Das finde ich geht einfach nicht.
Nee, ich finde tatsächlich, wir waren in so einem Fünf-Sterne-Ding.
Ja,
wir haben uns nicht in der Preisklasse.
Ja. Ja, der deutsche Kabarettpreis sollte mir entdarmte Garnelen bescheren.
Der hat den Urlaub bezahlt.
Ja.
Der
deutsche Kleinkunstpreis.
Deutschen Kabarettpreis habe ich nicht.
Ja.
Bisher.
Das war generell irgendwie sehr lustig, ne? Weil so im das Hauptrestaurant-Buffet war irgendwie nicht so gut wie das unten in diesem Strandding.
Ja.
Da war irgendwie das Essen geiler. Wahrscheinlich, weil das Essen da auch ungesünder war. Also es gab halt da so Burger und
Pizza und so.
Sandwiches und so.
Ja, aber die waren geil.
Immer geil. Aber das war wirklich lecker, ne?
Die Pommes waren so geil.
Ja.
Oh!
Ja, über diese Garnelen rege ich mich immer noch auf. Das finde ich wirklich, das geht doch nicht.
Darf ich werde mal.
Ja.
Oder möchtest du nur
mehr? Nee, kannst du nicht überlegen, was du als nächstes gelesen hast. Aber kannst du nicht den Garnelen nicht entdarmen?
Ich glaube, über das nächste habe ich schon kurz angerissen in der Thriller-Folge. Das habe ich dann, glaube ich, noch nicht fertig gelesen gehabt. Ich habe gelesen Cliffhanger von... Habe ich vergessen? Emily Freud.
Oha.
Und es steht halt vorne auf dem Buch drauf, you think you know how this ends, think again. Was ich wirklich als persönliche Herausforderung an mich gelesen habe. Das ist ein Buch von dieser TikTok-Thriller-Liste, die ich jetzt so durchgehe, wo ich jetzt einfach eins nach dem anderen liest, wo ich jetzt tatsächlich langsam alle durch habe, die man nicht als Buch nur bei Amazon kaufen kann.
Ich habe der Rest ist alles im Self-Publishment, ne?
Also genau. Deshalb werde ich jetzt wohl eine neue Liste anfangen und dann, dass ich dann parallel hören kann. Ich habe eins abgebrochen auf dieser Liste. Nämlich habe ich angefangen, Mother Thing als Hörbuch zu hören. Und Lena ist eine Riesen-Horrorfilm-Maus. Ich bin keine Riesen-Horrorfilm-Maus. Ich habe Angst und zwar Tage und Wochen lang, wenn ich einen Horrorfilm sehe. Wir wollten aber ganz dringend Weapons anschauen, weil die Nebendarstellerin hat den Oscar gekriegt und DarstellerInnen aus Horrorfilmen kriegen eigentlich fast nie einen Oscar.
Generell Horror als Genre wird bei den Oscars eher.
Und ich fand den Film auch total spannend und ich habe an die richtigen Stellen mir die Augen zugehalten. Es war eigentlich alles fein. Dann warst du die Nacht danach warst du da, die Nacht da drauf warst du weg. Ich natürlich ultra Schiss gehabt, natürlich. Habe mit Licht geschlafen und so weiter. Ich bin wirklich ganz, ganz furchtbarer
Schisser. Ich muss dazu sagen, der Plot dieses Films ist, dass in einer Kleinstadt eine ganze Klasse verschwindet, also an Grundschulkindern, und die verlassen alle stehen um 2.17 Uhr nachts auf und verlassen das Haus und rennen einfach los.
Genau.
Und niemand weiß, niemand weiß, wo sie hin sind, bis auf einen Junge in der Klasse. Genau. Der ist noch übrig geblieben. So. Genau. Das ist so der ganze Plot.
Ich schrecke also mitten in der Nacht, in der Lena nicht da ist, auf, schaue auf unsere Digitaluhr und es ist 2.17 Uhr.
Das ist
und ich habe so fast ins Bett geschissen. Jesus Christ. Und dann war natürlich irgendwann 2.18 Uhr und 19 und ich bin nicht possessed worden von irgendwas und ich bin nicht aus dem Haus gelaufen und es war keine Tante Gladys in meiner Lampe.
Ich finde das wirklich so
Und das ist tatsächlich funny. Die Szene, die mich am meisten fertig macht, obwohl ich das gar nicht gesehen habe.
Dass sie aus der Lampe
Dass kommt. Sie wohl aus einer Deckenlampe rauskommt. Aber ich weiß, wie sie ausschaut und ich weiß, sie kam aus der Lampe und das reicht meinem Hirn, damit ich Angst habe davor.
Das finde ich so wild.
Dann bin ich auf Tour gefahren. Und habe dann auch in dem Hotel, wo wir dann da waren, das war so ein riesiges Hotelzimmer, das war so ein Apartmentzimmer mit so mit drei abgetrennten Zimmern und mit wahnsinnig vielen Schränken, weil das, glaube ich, eh für Leute gemacht worden ist, die da so auf Montage sind und so Arbeitende, die da einfach länger drin wohnen. Und dann habe ich angefangen, Mother Thing als Hörbuch zu hören und ich lese mir da vorher nicht durch, um was geht, weil ich arbeite diese Liste einfach ab. Und dann geht es irgendwie darum, die ziehen bei seiner Schwiegermama ein, das Ehepaar, weil die ist krank und dann stirbt die und das wird alles erzählt und die ist mega gemein. Und dann fängt es an, dass der Ehemann immer fragt, was hast du gesagt im anderen Raum? Und sie ist so, ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Und er so, doch, doch, ich hätte schwören können. Und sie war so, nein, ich hab nichts gesagt. Und dann ist so eine Szene, da kommt dann sie heim und es ist irgendwie nachts und sie hört ihn im Keller. Und je näher sie kommt, desto mehr flüstert er. Und da war ich so, no. Stopp, Pause, Abbruch. Hab dann den Klappentext gelesen. Hab dann gelesen, dass die Mutter sie hauntet. No Geister in mein Hörbuch. Nein, nein, nein.
Ich finde es immer so lustig, weil ich habe diese Thriller-Liste von dir einmal durchgelesen.
Ja.
Also nicht die Bücher, sondern immer nur die Titel. Und war bei dreien so, oh, die wollte ich auch noch lesen.
Ja.
Und das sind exakt die, also einmal Mother Thing, einmal Tender is the Flesh und noch irgendwas. Ja. Seidenraupenzimmer.
Ja.
Hast Earthlings. Du das schon gelesen?
Nee.
So, und ich glaube, das sind genau die Titel, die dir von der Liste am wenigsten gefallen werden.
Tatsächlich.
Weil es halt...
Tender is the Flesh habe ich nicht so gefunden.
Ja, genau, weil das halt eher so Horror-Thriller
ja, genau.
sind.
Ja.
Die mich dann wieder total interessieren.
Ich bin einfach raus bei Geister. Fick Geister. No offense an alle echten Geister. Aber so fiktive Geister kann ich gar nicht haben. Dann habe ich natürlich wieder Angst gehabt. Es wird jetzt schon wieder besser. Genau, das war der kurze Exkurs,
wieso Theresa die letzten Wochen nicht geschlafen hat.
Wirklich. So, und alle finden es natürlich zu Recht wahnsinnig lustig, dass ich genau um 2.17 Uhr aufgewacht bin.
So lustig.
Das ist im Nachhinein auch lustig, aber in dem Moment wirklich, Lena,
ich glaube,
ich hätte wirklich fast unser gemeinsames Bett vollgeschissen. Ich bin wirklich überhaupt nicht mehr klargekommen. So wirklich, in dem Moment einfach wirklich überhaupt nicht. Also minus 3 lustig war das in dem Moment. Na ja.
Wirklich, dass der menschliche Körper dann so, um 2.17 Uhr scheint mir eine hervorragende Uhrzeit. Also wirklich, the chances, dass du genau um diese Uhrzeit aufwachst. Toll. Toll.
Ja, was machen wir mal. Ich habe auf jeden Fall The Cliffhanger gelesen. In The Cliffhanger geht es um ein, es ist ein bisschen Meta, ich finde es ein bisschen geil. Es geht um ein Ehepaar, das zusammen einen Thriller schreibt. Und sie sind so, haben so ein Pseudonym und der Mann ist ja so die ganze Zeit irgendwie, hat das Gefühl, sie macht eigentlich die ganze Arbeit und er macht nur so ein bisschen was und alles, was er schreibt, überschreibt sie eigentlich auch. Aber er nimmt natürlich den Fame mit, weil kein Problem. Und es ist aus seiner Sicht die ganze Zeit und die sind da und die hassen sie eigentlich und die können gar nichts mehr miteinander anfangen. Und reden jetzt schon die ganze Zeit drüber so, wir schreiben jetzt nur diesen einen Scheiß-Thriller und dann
vorbei.
Und dann irgendwie kann jeder so sein eigenes Ding machen. Und ich will nicht sagen, der Plot Twist, wow.
Der Podcast war ganz okay.
Ich will nicht sagen, der Plot Twist ist super schlecht, aber er ist halt einmal ums Eck und nicht zweimal ums Eck. Und wenn vorn auf dem Cover draufsteht, you think you know how this ends, finde ich, geht mir nochmal ganz anders rein, weil du schon wieder denkst, ah, wir sollen jetzt denken, dass das und das. Und wie gesagt, es ist einmal mehr ums Eck, als man denkt.
Ja.
Aber ich habe es trotzdem gewusst.
Ist halt auch von der Marketingabteilung oder halt vom Verlag ein bisschen dumm.
Ja. Und dann waren leider, also so, waren da so ein paar so Plotholes drin, wo ich ein bisschen unhappy war mit denen. Aber ich fand, und dann war ich so sauer, weil ich nämlich die Ausgangssituation so spannend finde, nämlich, dass die quasi abwechselnd diese Kapitel schreiben und sie nicht wissen, wo es hingeht. Und er wacht quasi jeden Tag auf und hat ein neues Kapitel von seiner Frau und schreibt dann das Kapitel und er schreibt halt aus der Sicht von dem Ehemann, dem Thriller, und sie schreibt aus der Sicht von der Ehefrau. Und dann ist halt jedes Kapitel, das sie schreiben, ein eigener Cliffhanger.
Ja.
Das ist schon cool und so. Aber es ist halt, keine Ahnung, diese super nette französische junge Frau, der dieses Haus gehört, in dem sie sind und die so mega nett ist und so mega gern mit ihrem Zeit verbringt. Natürlich hat die gar nichts zu tun mit irgendwas von dem, was passiert.
Nein.
Und da werde ich dann immer ein bisschen sauer.
Ja.
Ja. Aber ein guter Plot-Twist ist drin, weil ich, da habe ich mir tatsächlich selber erwischt, wie ich mir gedacht habe, so, aha, ich ich soll jetzt denken, das ist so und so, aber eigentlich ist es so und so. Und dann war es aber ganz anders.
Das finde ich cool.
Also einer war wirklich drin, wo man schon denkt, man ist schlau und man hat es durchschaut.
Ja,
und dann kommt aber nochmal einer.
Ja.
Das fand ich gut.
Geil.
Ja. Ja. Also ich glaube, für Leute, die nicht hauptberuflich Thriller lesen, so wie ich, ist das wirklich ein solides Ding, kann man machen.
Ich habe tatsächlich auch als nächstes einen Thriller gelesen.
Wow.
Ich habe Schlafenszeit, Albträume erwachen,
mein Gott,
wenn
stimmt.
diese Tür sich schließt, von Jason Rakulek gelesen.
Rakulek.
Weil wir ja irgendwo, ich glaube, war das nicht sogar auch im Zürich-Urlaub? Wir waren
ja.
über einen Wochenendtrip in Zürich und dann hatte ich aber kein Buch mehr frei. Also kein Buch mehr frei. Ich hatte, meine Bücher waren leer gelesen, die ich dabei hatte, weil ich jetzt nicht zwei Hardcover einpacken wollte. Oder hatte ich, vielleicht hatte ich Erdling dabei und hatte keinen Bock, es zu lesen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann Theresa gefragt, huhu, welche Bücher hast denn du noch auf dem Kindle? Und dann Tolino. Hat sie mir,
Tolino.
Fink Amazon, entschuldige, stimmt, auf dem E-Reader. Und dann hast du mir Schlafenszeit rausgesucht und meintest, lies mal den.
Du hast angefangen, einen anderen Thriller zu lesen und ich war so, den möchtest du nicht lesen, der war richtig schlecht.
Ja, weil ich im Kopf hatte, dass du Schlafenszeit auch gar nicht so toll fandst.
Ja, aber besser als den, den du angefangen hast.
Gut. War ja natürlich mein Fehler, konnte ich ja nicht wissen. Genau, Schlafenszeit war ganz nett. Also,
ist ja nett, ein bisschen Geister.
Ja,
aber.
So, es geht um eine, die so eine Drogenvergangenheit hat und dann als Live-in-Au-pair basically bei so einer reichen
Wie bei Familie. The Housemaid.
Ja, ein bisschen, aber ja. halt nicht. Ist bei Housemaid auch Au-pair?
Ja, im Gefängnis.
Ja, aber bei Housemaid ist sie ja nicht fürs Kind da, oder? Sondern als
Doch.
Housemaid.
Ah, fürs Kind ein bisschen.
Okay. Ja, da geht es vor allem halt darum, dass sie sich um den Sohn kümmern soll. Und dann, ja, malt der Sohn so komische Bilder. Und dann
die nochmal komischer ausschauen, wenn man das Tolino auf schwarzer Hintergrund weiße Schrift eingestellt
ja,
hat.
Ja, so halt invertiert, ein bisschen creepy. Ja, dann malt der Sohn auf einmal ganz toll und ganz gut und alle sind so,
das ergibt gar keinen
so gut
Sinn.
Kann er doch gar nicht malen. Ja, ich bin ehrlich, ich habe schon wieder so halb vergessen, wie es geendet hat. Ich habe auch während des Lesens gemerkt, dass du mir schon mal erzählt hattest, wie es ausgeht. Habe mich auch nicht mehr ganz daran erinnert. Es war vor allem halt ein Buch, das man halt irgendwie so schnell lesen konnte und das die Fahrzeit aus Zürich verkürzt hat.
Schon wieder mal wieder 2 Stunden Bus fahren müssen.
Ja.
Auf dem Heimweg.
Ja. Oder habe ich da nicht was anderes gelesen?
Was war das gelesen? Ich habe Erdling gelesen auf dem Handy.
Na, aber dann habe ich Erdling.
Weil die nämlich meinen E-Reader im Hotel vergessen habe und die haben ihn nicht gefunden.
Stimmt.
Und jetzt habe ich mir einen neuen E-Reader kaufen müssen.
Aber nee, ich hab im Bus ja auch Erdling am Haptisch gelesen. Dann war das wann anders. Dann war ich wann anders, dass ich mir das egal, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall war nett, war gut. Habe ich jetzt auch nicht so viele Gedanken oder Gefühle zu, bin ich ehrlich.
Dann haben wir beide Erdling gelesen.
Da haben wir eher viele irgendwie generell, also ich habe schon auch viele gute Bücher gelesen, aber ich hatte
schon ein bisschen Slump drin, gell?
Ja, ich hatte jetzt schon lange keinen Banger mehr irgendwie.
Ja.
Naja, gut, Hitzetage vielleicht noch, aber irgendwie so, weiß nicht, irgendwie sehr unbefriedigend. Mein Januar und Februar waren sehr gute Lesemonate und jetzt ist so ein bisschen.
Wir haben 2 Internet-Friends, namentlich Ida Sassenberg und Lisa Sophie.
Loro.
Die waren bei unserer Podcast-Show und haben gesagt, oh mein Gott, wir hätten so Lust, einen Buchclub mit euch zu haben. Hahaha. Wir haben gesagt,
auf jeden Fall.
Not hahaha. Wir machen das.
Not haha. Zück your Kalender jetzt.
und dann habe ich einfach den beiden quasi alles von deinem Bücherregal geschickt, was mir auch leicht juckt. Ding ist, ich habe gedacht, Erdling ist Earthlings.
Nope.
Der Thriller.
Nope.
Auf Deutsch.
Nope.
It is not, my friends. It is not. Und Ida.
Genau.
Lisa hat dann gedacht, ich meine Endling.
Ja.
Von Jasmin Schreiber.
Ja.
Glaube ich.
Irgendwas Schreiber, glaube ich.
Was ich als Hörbuch gelesen habe, finde ich ganz, ganz toll. Und hat es dann ausgesucht und dann war sie, aber gesagt, na, Erdling. Und sie war so, ja, okay, wir lesen das trotzdem.
Und Ida dachte, es wäre, ich glaube, es heißt sogar auch Erdling, ein Buch über so Veganismus und Tierrechte
genau.
und so.
Also wir haben alle eigentlich die falsche Prämisse gehabt.
Ich wusste, um was es geht, aber ich hatte die falsche Prämisse gegeben, ja, weil ich dieses Buch schon mehrmals in der Hand hatte. Und also so, der Klappentext ist halt...
Lena hat zu mir fünfmal gesagt, sie hat jetzt nur noch Bücher im Bücherregal, die sie wirklich lesen will. Dann suchen wir das aus und sie sagt, ah, das interessiert mich eigentlich gar nicht.
Ja, das Ding ist, der Plot ist halt, Oscar Lafontaine kommt bei einer ins Büro und die halt sich so als Privatdetektiv ausgibt und sagt, hallo, meine Frau...
Mit Nachnamen halt.
Ja, meine Frau Sarah Wagenknecht wurde von Aliens entführt. Bitte hilf mir, sie zu finden.
Which I did not know, dass die zwei verheiratet sind.
Und ich war halt so, das ist an sich ja eigentlich ein geiler Plot.
Ja.
Also, aber es hätte, ich war halt so, es kann 50-50 sein. Und ich glaube, ich hätte halt genau in der richtigen Stimmung für dieses Buch sein müssen.
Ja.
Aber, oder beziehungsweise ich dachte, ich müsste in der richtigen Stimmung sein, um sowas zu lesen. Und habe es deswegen immer dann doch nochmal im Regal gelassen.
Ja.
Habe mir dann mein Reel angeguckt, wo ich gesagt habe, ich habe aussortiert. Da habe ich wirklich gesagt, ich möchte auf dieses Buch jetzt wirklich, jedes Buch habe ich jetzt hier Bock.
Und dann habe ich gedacht, ich bin safe.
War leider
Turns
eine Lüge.
Turns out, I'm not safe.
Ja, das war wirklich das Einzige, wo ich so on the fence war.
Wir haben es jetzt alle gelesen. Wir fanden es alle nicht so gut.
Ja, leider.
Ich habe auch nachgeschaut, die Rezensionen online sind entweder 1 von 5 oder 5 von 5. Es gibt kein Mittelding. Ja.
Es hat auf jeden Fall sein Zielpublikum. Ich glaube, es gibt eine Nische an Leuten, die das mega geil finden. Also wenn ihr Politikwissenschaften und Philosophie in Kombi miteinander studiert,
ja, dann ist es euer Buch.
Ich glaube, ihr werdet es lieben. Es ist halt, die Protagonistin ist nicht sonderlich sympathisch, was ich an sich eigentlich ganz cool finde. Also ich mag sie eigentlich so vom Typ her, weil sie so ein bisschen, sie ist so ein bisschen frech und so ein bisschen, es ist ihr alles irgendwie so ein bisschen egal. Und dann begibt sie sich halt auf diese Suche. Und sie wird aber halt von einer irren Person zur nächsten weitergeleitet. Und also wirklich ein bisschen irre einfach.
Und dann wird, es wird Zeit gereist und durchs Universum gereist und so. Ja. Und dann, finde ich, leider geht es irgendwann nur noch drum, welche großen Philosophen sie alles trifft und was sie dann alles erzählen, was quasi im Lesen bei mir so ankommt, dass es irgendwann nur noch ist, schaut, was ich alles gelesen habe, schaut, was ich alles weiß, schaut, was ich alles verstanden habe. Und es ist tatsächlich ein Genre von Buch, von dem ich bisher gedacht habe, dass nur Männer das schreiben. Mhm. Nämlich ein Buch, habe ich auch schon mit drüber geredet, wie zum Beispiel Faust oder der Steppenwolf oder Shorty, wo der Plot überschattet ist davon, dass man das Gefühl hat, die Person, die das Buch geschrieben hat, will mir einfach nur reinpressen, wie schlau und wie gebildet und wie belesen sie ist. Und das habe ich da auch gehabt und das geht mir leider wahnsinnig auf den Sack.
Ich glaube, es ist gar nicht mal so, also ich glaube, es ist gar nicht so doll besserwisserisch von ihr gemeint, sondern mehr so ein, ich glaube, so ist die Autorin einfach.
Ja, safe.
Ich glaube, die Autorin liebt es einfach so Sachen zu lesen und darüber nachzudenken. Und dieses Buch ist für sie halt das Outlet.
Ja.
Alle diese Gedanken, die sie sich irgendwie mal über die Gedanken von anderen gemacht hat, einmal komplett reinfließen zu lassen. Und ich hatte auch Momente, wo ich mit dem Buch schon auch irgendwie was anfangen konnte, wo ich dann irgendwie, also gerade als wir da in diesem Reisebus saßen, habe ich gelesen und ich hatte so das Gefühl, der Text wabert so durch mich durch.
Mhm.
Und es bleibt nicht viel hängen, aber so ein paar Sachen bleiben hängen. Und so ein paar Gedanken irgendwie...
Ich war raus, als fucking Thomas Mann aufgetaucht ist. Ich hasse Thomas Mann.
So, da waren schon auch so spannende Sachen irgendwie mit dabei, aber ich habe dann, glaube ich, auch einfach so ein bisschen mehr so, ich möchte das jetzt fertig lesen.
Ja.
So, ich möchte es jetzt geschafft haben.
Ja, genau.
Und hätten wir nicht diesen Buchclub gehabt und hätte ich es einfach alleine gelesen, ich hätte es abgebrochen, glaube ich.
Safe.
Oder beziehungsweise geghostet und dann nie wieder fertig gelesen.
Genau. Same.
Ja, aber, so,
aber hey, wir haben es gelesen. Du kannst es raus da aus deinem Regal.
Es fliegt in die Statistik. Ja, irgendwie ein spannendes Ding. Vor allem so, sie heißt ja auch Emma mit Vornamen und die Protagonistin heißt auch Emma und sie hat es auf Instagram geschrieben, es ist so ihr persönlichstes Werk bisher. Also irgendwie ein bisschen spannend. I don't know. Nun ja.
Ja.
Ich habe gelesen, machen wir doch damit weiter, Hitzetage von, ich glaube, Oisin McKenna. Oisin? I don't know. Ein irischer Autor. Es ist sein Debüt. Es heißt im Englischen Evenings and Weekends. Da haben es vielleicht manche schon gehört, den Titel. Und es kam jetzt auf Deutsch raus. Und der Residenzverlag hat es mir liebevollerweise zugeschickt. Hihi, danke dafür. Und es ist großartig. Was soll ich sagen?
Es ist wunderschön.
Es ist wunderschön und es ist tatsächlich großartig. Ich glaube, das ist so von allen Büchern, die ich jetzt hier heute vorstelle, mit The Pairing, aber das habe ich nochmal gelesen, glaube ich, mein Favorite of the Bunch. Es geht um einen relativ großen Cast an Leuten, die alle irgendwie miteinander connected sind. Also ich würde sagen, im Zentrum stehen schon so vier. Ein Pärchen, die schon sehr lange zusammen sind, die jetzt gemeinsam ein Kind bekommen. Der beste Freund von ihr, der in so einer Situationship mit einem vergebenen Typen ist, der, also die sind in einer Poly-Beziehung und wie das so ausgelotet wird, dessen älterer Bruder ist der beste Freund vom Boyfriend von ihr, und der hat so ein Drogenproblem, ist jetzt aber, also heiratet jetzt aber bald, und dann die Mutter von dem besten Freund, also die Mutter vom schwulen besten Freund, so, ist die Nachbarin von der Mutter von ihr, also so, nee, von dem Boyfriend. Also es ist alles, alle sind miteinander connected und alle kennen sich irgendwie und man braucht ein bisschen, bis man so
checkt,
die Person miteinander connected und wer jetzt welcher Name nochmal war. Ich habe auch gesehen, dass manche sich so hinten so ein kleines, so ein Diagramm reingezeichnet haben, wie so mit wer mit wem. Ich finde, wenn man das weiß, dass man sich eher viele Namen merken muss, geht man auch nochmal aufmerksamer in die ersten Kapitel rein und ist so, der Name, okay, der Name, okay, der Name, okay, dann geht es auch. Aber es ist auch wichtig, dass die alle irgendwie so miteinander so ein bisschen verbandelt sind, weil es das so ein bisschen ausmacht, vom Plot her. Es ist wirklich, ich fand es ganz großartig. Es spielt vor allem über einen Tag beziehungsweise über ein Wochenende, mitten in der Hitzewelle in London und geht so ganz viel drum, um dieses Erwachsenwerden, also so da eben ein Großteil des Casts, die wir da kennenlernen, eher so, ja, so Mitte, Ende 20 sind und sich gerade irgendwie im Leben finden, geht so ganz viel um, ja, die eine ist schwanger, Kind bekommen, Familie gründen, die müssen aus London rausziehen, weil sie das Geld nicht haben und so wieder zurück zu den Eltern in so die Pampa zu ziehen. Was macht das mit ihnen? Dann der schwule beste Freund so nach dem Motto, ja, was für eine Art Beziehung wünscht er sich? Ist das ein Arrangement, mit dem er leben kann, dass er immer irgendwie nur so ein bisschen die zweite Wahl ist, weil er halt der andere Boyfriend ist irgendwie? Die sind auch nicht offiziell Boyfriend, aber so, ne? So ist immer so ein bisschen die zweite Wahl. Passt das für ihn? Oder redet er sich nur ein, dass er das total toll findet, weil er dann alle Freiheiten hat und möchte er eigentlich was anderes?
Und progressiv rüberkommt.
Ja, und dann ja, die Mutter, die mit einer Krebsdiagnose zu kämpfen hat und das ihrem Sohn nicht sagen kann. Also es ist so ganz viel über so Geheimnisse, die man hat, die man behält, weil man denkt, man schützt damit die andere Person. Aber eigentlich führt das nur dazu, zu Missverständnissen. Man kriegt, es sind alle Kapitel sind aus unterschiedlichen Sichtweisen. Also man kriegt von allen mit und dann liest man im einen Kapitel, wie eine Person was nicht sagt. Und dann im nächsten Kapitel, wie die Person, der das nicht gesagt wurde, sich denkt, oh, wenn die Person mir das nur sagen würde. Und man ist so,
oh. Redet mit, also es ja. Ist das Gegenteil von Heartstopper.
Ja, ja, es ist wirklich, niemand redet miteinander und man versteht komplett, warum. Und ja. Man ist so, es exakt in dieser Situation war ich auch schon, dass ich es einfach nicht geschafft habe, das zu sagen, weil es irgendwo menschlich ist, so ja. Manche Sachen einfach nicht sagen zu können. Aber dann schaffen sie es halt manchmal doch und dann ist es umso schöner, wenn sich dann die Leute wieder so miteinander halt irgendwie verbunden fühlen und so Freundschaften kitten und ach, das ist einfach, es macht einfach gute Laune, es ist schön und es ist fürs Herz und es passiert auch genug so an Plot drumrum, dass es nicht nur so ein, ja, so ein psychologisch zerpflücktes Beziehungen zueinander, sondern es ist wirklich einfach, jeder Charakter ist so dolle menschlich. Ich fand es richtig, richtig schön. Ich fand es wirklich richtig, richtig schön. Ich habe es auch während des Zugfahrens gelesen und saß dann, weil ich irgendwie eine Stunde irgendwo warten musste, eine Stunde in der Sonne am Gleis und habe das Buch gelesen. Also ich glaube, es ist so eine Lektüre, die muss man in der Sonne genießen. Ich glaube, man braucht jetzt keine Hitzewelle. Frühlingssonne hat gereicht. ja, aber es ist wirklich einfach schön. Es ist was fürs Herz. Einfach mucklig warm war es dann in meiner kleinen Seele.
ich habe noch gelesen, Sprache ist, was du draus machst, wie wir Deutsch immer wieder neu erfinden, von Simon Meyer Vieracker. Den kennt ihr 100% von TikTok oder von Instagram. Der macht den tollsten Linguistik-Content.
Ist das nicht der Fußball-Linguist?
Fußball-Linguist. Ja. der hat ganz, ganz, ganz tolle Takes. Er ist super, 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 super gut drin. Sprachwandel und so, wie die Jugend redet und Anglizismen und so weiter. Nicht so moralisch zu bewerten, sondern erstmal neugierig zu sein und dann Studien zu finden oder selber Studien zu machen oder selber das auszuwerten. Und er ist einfach alles an der Sprache interessiert ihn und er ist einfach ein lässiger Typ und er ist ultra cool und er ist mega schlau und er ist mega, mega funny. Ich finde den ganz, 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 ganz toll. Und mit dem Buch hat er alles bewiesen, was er im Internet anteasert. Ich habe mir hier Wund markiert, wirklich. Und
ich komme nicht hinterher.
Habe teilweise wirklich lachen müssen und so. Er hat, was einfach das netteste, nischigste aller Zeiten ist, er ist ein ganzes Kapitel drin über Linguistik und Fußball und wie Fußball kommentiert wird, Teil vom Erlebnis ist von Fußball, dass in der Sprache, in der Deutschen ganz, ganz viele Fußballvergleiche gibt, weil das ein Sport ist, den alle kennen. Und dass quasi dann manche Ausrufe oder so vom Fußball so in den normalen Sprachgebrauch geschafft haben und so. Wahnsinnig spannend.
Was ist das?
Ja, das zum Beispiel.
Ist das nicht? Doch, ja. Ist von,
das war Torjubel von irgendwem. Ich weiß nicht von wem.
Ronaldo oder Messi, glaube ich. Ich glaube Ronaldo.
Aber halt so.
Wir outen uns als uncool.
dass so ganz oft Fußballvergleiche gemacht werden, zum Beispiel in der Politik.
Ja.
Weil das was ist, wo sich irgendwie die ganze Nation einig ist, dass Fußball was ist, was uns interessiert.
Ja, und was halt auch die Politiker nahbar macht.
Genau.
Die Volkssportart.
Er hat zum Beispiel er hat es geschafft, zum Thema Gendern noch Sachen aufzuführen, die ich so noch nie gelesen habe. Was wirklich insane ist, weil ich mich wahnsinnig doll mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Weil ich ja irgendwie so eine Zeit lang im Öffentlich-Rechtlichen irgendwie die Genderfrau war und ständig zu irgendwelche Plenums und Scheiß eingeladen worden bin übers Gendern.
Plenusse. Die lateinische also Neutrum. Naja.
Ja, ist ja gut. Und er redet eben zum Beispiel drüber, dass so, warum sich so viele Leute so arg übers Gendern aufregen, ist, dass das halt ein Eingriff ist, nicht in die Sprache, sondern in die Grammatik der Sprache, wo so das Skelett der Sprache ist und was sie nicht ändert eigentlich. Zumindest nicht so, dass man es mitkriegt.
Ja.
Und das wohl, dass er auch denkt, dass diese Aufregung eben daher kommt, dass Leute wirklich ernsthaft das Gefühl haben, das baut unsere ganze Sprache um.
Ja.
Und das wollen die nicht, weil das ist scary, weil dann kennt man sie ja gar nicht mehr aus. Also wenn quasi jetzt Regeln ausgehebelt werden und wenn Grammatik ausgehebelt wird, was gibt's da noch und was zählt da noch? Und er ist aber wirklich auch sehr
Anarchie.
Gut drin, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und es ist echt ein Buch für alle, die Interesse an Sprache haben. Also ich glaube, das kann man gut lesen, wenn man selber Linguistikprofessorin ist. Das kann man aber auch lesen, wenn man 16 ist. Und das kann man auch lesen, wenn man 29 ist und Theresa Reichel heißt. Also man kann, da ist für alle was dabei. Genau, Neugier statt Dogma steht hinten drauf. Das ist exakt, was das ist. Es ist ganz toll. Ich habe riesig Spaß gehabt.
Geil.
Slay.
Ich schaue schnell, ob ich was vergesse, aber ich glaube, ich habe noch zwei. I do indeed. Das eine ist aber schnell durch. Und zwar habe ich Der Teller von Annabel Hirsch gelesen. Das habe ich in Frankfurt letztes Jahr bei der Buchmesse vom Residenzverlag mitbekommen. Die haben eine Dinge des Lebens-Reihe, heißt das, wo sie so kleine so Essays-Sammlungen, basically, aber es ist immer Essays von derselben Person, über verschiedene Alltagsgegenstände machen. Also es gibt irgendwie das Fahrrad und der Plattenspieler und was weiß ich was und halt eben auch der Teller. Sie haben jetzt auch lieberweise schon wieder. Was ist es denn? Netterweise.
Ich glaube, wir sagen schon lieberweise. Ich glaube, es ist kein Wort, aber wir sagen das.
Netterweise haben sie mir die Puppe noch zugeschickt, was ich sehr spannend finde, weil wir haben am Samstag eine Premiere über ein Tanzstück, also eine Premiere von einem Tanzstück über Puppen, so richtige Präposition. Und der Teller war spannend, war gut, habe ich schnell weginhaliert. Geht so sehr viel um, natürlich auch so, also aus einer sehr feministischen Sicht über Essen und wie so der Teller überhaupt erst auf den Tisch kam und dass zum Beispiel so dieses, wie heißt das, Menü à la Française und Menü à la Russe, glaube ich. Also dass halt früher der Usus eher war, man hat so einen großen Topf in der Mitte und alle nehmen sich was raus.
Mhm.
Oder beziehungsweise so der Unterschied zwischen dem und es gibt so ganz viele kleine Teller und man teilt.
Mhm.
So, ja, war sehr spannend. War sehr spannend. Ich habe jetzt nichts komplett krass Neues mitgenommen, aber schon auch spannende Sachen. Also zum Beispiel, dass früher auf Tellern so Zeichnungen waren von unersättlichen Frauen. Also es sind auch Illustrationen drin, so kleine. Und da ist hier der Arbre d'Amour-Teller. Ja, einen Moment. Und auf diesem Teller sind dann halt Frauen, die so wie so Männer auf dem Baum sitzen und die Frauen sägen den Baum ab. Und so der sogenannte Liebesbaumteller ist das. Und da sind halt Frauen, die sich so krasse Dinge leisten. Ich muss nochmal eins zurückblättern. Und das sollte halt Frauen den Appetit verderben. What? Beziehungsweise sie halt so wieder daran erinnern, was eigentlich die Rolle der Frau ist. Und die Rolle der Frau ist natürlich wenig essen und klein werden. Also so Sachen waren da schon ganz spannend. Genau. Ich glaube, sowas eignet sich hervorragend als Geschenk. Also wenn man,
ja, es ist so ein Geschenkebuch.
Es ist ein tolles Geschenkebuch. Ich glaube, gerade auch das Fahrrad und der Plattenspieler. Wir haben dann auf der Messe auch so ein bisschen drüber geredet, was es noch braucht. Ich habe gesagt, der Grill.
Der Grill. Satisfier.
Das ist das Feier. Ja, aber der Grill als Geschenkbuch für Männer. Du bist auf eine Grillparty eingeladen, bringst ein Geschenkbuch mit der Grill mit und so Gewürz, Grillgewürz. Toll. Zack, bumm, fertig.
Toll.
Lieblingsgast.
Der Grill ist ja so ein soziales Happening.
Ja, ja, voll.
Dass wenn ein Mann grillt, fünf Männer außen rum stehen.
Voll. Also ich glaube, da kannst du schon spannende Essays drüber schreiben. Und auch so, wie sich das entwickelt hat, dass man so...
Dass Frauen kochen, aber Männer grillen.
Ja, ja, voll. Ja. Und auch so, früher, wir haben so über dem Feuer geröstet und jetzt hat man das so als so Inbegriff der Männlichkeit so. Also ich glaube, würden sich spannende Essays drüber schreiben lassen.
Ja, wirklich, wir haben mein Dad fast gesteinigt, als er quasi dann nach dem Grillen erzählen wird, er hat halt gekocht. Und Mama war so, wer hat den eingekauft?
Ja, ja. Und wer stand vier Stunden in der Küche und hat das Fleisch mariniert und alles?
Wer hat denn die Salate gemacht? Wer hat denn das Brot in den Ofen geschoben? Wer hat den aufdeckt? Wer hat den gemacht? Und wer hat zweimal Fleisch gewendet, Rudi?
Das ist ja eher so dieses Ganze, was die Arbeit, die ins Grillen noch mit reinfließt, die halt nicht ist, am Grill zu stehen. Ja. Wenn ich mir denke, weißt du, wie lange da noch Gemüse mariniert wurde, Fleisch mariniert wurde, Salate geschnippelt wurde, Kräuterbaguette vorbereitet wurde. Calm the fuck down.
Ja.
Naja. Was ich dann noch gelesen habe, weil ich war krank, man hört das vielleicht noch ein bisschen, habe ich überhaupt nicht am Anfang angesprochen. Ich bin immer noch leicht krank, deswegen huste ich ab und an und klinge etwas nasal. Ich war krank und ich habe was Liebes gebraucht und dann war es zur Ausleihe frei in der Bibliothek.
Ich war nicht da leider. Ich habe was Liebes gebraucht und ich war auf Tour.
Na, und Captain hat genervt. und zwar habe ich dann Fake Dates at Fireworks von Kira Groh gelesen. Das war sehr sweet. Es geht um Becca. Becca. Es geht um Becca. Ich wusste es noch. Es geht um Becca, die seit 10 Jahren an Silvester einen Deal mit Nils hat, dass sie sich immer nur an Silvester treffen und dann haben sie da Sex und dann den Rest des Jahres haben sie Kontakt, aber immer an Silvester treffen sie sich, weil Nils vor Jahren eine traumatische Erfahrung an Silvester hatte und dann vor 10 Jahren, als sie sich das erste Silvester getroffen haben, hat Beccas Boyfriend mit ihr Schluss gemacht. 4 Stunden vor Mitternacht oder so.
Asi.
Sehr asi. Und sie war so, oh mein Gott, mir geht es so schlecht. Und dann haben die beiden sich getroffen und dann hatten sie da das erste Mal Sex.
Das ist ja fast so schlimm wie an Ostern Schluss machen.
Es war nicht Ostersonntag. Anyhow.
Nina hat dann Ostern Schluss gemacht mit ihrem Ex-Freund.
Ostersamstag, ja.
Was dazu geführt hat, dass ihr im ersten Jahr kein Ostergeschenk von ihrer Mutter gekriegt habt, weil man weiß ja nie.
Nun ja, sorry dafür.
LG, Lenas Eltern, falls ihr zuhört.
Tihi, tun sie.
Deine Mama auch?
Weiß ich nicht.
Ja, der Dad, gell?
Ja, mein Papa schon.
LG.
Wie ich vor kurzem rausgefunden habe. Wo war ich? Silvester.
Sorry.
Na, alles gut. Silvester. Genau, und deswegen, Becca ist doll verschossen in Nils. Nils studiert aber oder arbeitet, hat studiert und arbeitet jetzt in London. Deswegen können sie sich nicht auch so oft sehen.
Wo ist sie?
Mhm. Sie ist in irgendeiner deutschen Stadt.
Ah, okay. Wichtiger Kontext.
Ach so, ja. Nee, ist eine deutsche Autorin und spielt in Deutschland. Deswegen, ich weiß gerade gar nicht mehr, in welcher Stadt. In irgendeiner kleineren deutschen Stadt. Weiß ich gerade nicht.
Kassel.
Mehr. Ja, irgendwie sowas, so in der Riege, glaube ich.
Göppingen. Göppingen?
Ja.
Göttingen, wenn, oder?
Göppingen gibt's ja.
Ja, aber ist ja nochmal kleiner. Egal. Becker ist auf jeden Fall Erzieherin und arbeitet in einem Kindergarten. Süß. Genau. Und man kriegt im Laufe des Buches so mit, irgendwie, dieser Nils ist jetzt auch nicht der geilste Typ irgendwie. Also er hat zum Beispiel dann Becker auch überredet, dass hier noch so ein Nachtstudium anfängt, weil also nur Erzieherin.
Shut the fuck up.
So, also so ganz viele Sachen, wo man sich denkt, ist er jetzt so der Traummann, wie sie ihn darstellt?
Und will man, dass sie sie kriegen?
Und Becker hat sich schon so auch so ein bisschen halt eingeredet, dass es halt er ist und sonst keiner. Und ich meine, die hat jetzt 10 Jahre so auf den gewartet, basically. Und ihr Ziel ist es jetzt, so das 10. Silvester, sie hat den beiden zusammen einen Wellnessurlaub in so einem schönen Luxushotel irgendwo in den Bergen gegönnt. Und da möchte sie ihm dann ihre Liebe gestehen. Und dann sagt sie, und dann sind wir zusammen und dann passt alles. Sie hat auch im Laufe der Jahre ihre Freundschaft mit Lena.
Den Namen Lena habe ich mir gemerkt.
Mit Lena verloren, weil Lena die ganze Zeit gesagt hat, Nils ist nicht der geile Typ, für den so, das ist nicht Liebe, was ihr da habt. Und haben sich darüber so häufig zerstritten, dass dann auch die Freundschaft daran zerbrochen ist. Und dann ist eben das 10. Silvester.
Wow.
Ja.
Bros before hoes immer.
Ja.
Mit Bros meine ich die Freundinnen und mit Hoes meine ich Nils.
Ja. Genau, und dann ist das 10. Silvester und sie sind da in diesem Wellnesshotel, beziehungsweise Becker ist schon mal vorgefahren, ist dann in diesem Wellnesshotel, trifft dann dort auf den nervigen Onkel eins ihrer Kindergarten-Kiddies in der Sauna und kippt erstmal um. Alles ein bisschen unangenehm. Und dann taucht dann Nils auf mit seiner Verlobten.
Nein.
Die er seit 3 Jahren datet.
Nein.
Was?
Ja. Gib Gänsehaut.
Komplett gesagt, das steht auf dem Klappentext, muss man dazu sagen. Ich spoilere jetzt hier nicht.
Was?
Ja.
Er hat sie dabei in seinem Bumsurlaub mit jemand anders? Und sie weiß das?
Es ist so, also die Freundin weiß davon nichts. Die Freundin denkt, die sind einfach nur befreundet. Und die zwei Friends machen das halt, dass sie sich immer an Silvester treffen, weil Becker ja so eine schwere Zeit mit Silvester hat. Und
I swear to God, I will find him and I will punch him. Ich weiß, er ist fiktiv, ist egal.
Und durch ein kleines Missverständnis passiert ist, dass die Verlobte von Nils denkt, dass Becker und Raphael, der nervige Onkel, ein Paar sind. Und weder Becker noch Raphael lösen das im Eifer des Gefechts auf, weil Becker komplett überrumpelt ist, ebenso wie Raphael, von der Gesamtsituation, weil Becker halt vor 10 Sekunden erfahren hat, dass der Dude, dem sie ihre Liebe gestehen wollte, verlobt ist und im April heiratet. Und dann halten sie diese Lüge aber so ein bisschen aufrecht.
Klar.
Und es kommt, wie es kommen muss, natürlich. Klar. Ne? Muss jetzt nicht erklären. Nils trennt sich von seiner Verlobten und sie kommen zusammen.
Perfekt.
Sie
und die Verlobte kämen zusammen.
Das wäre ein Plot-Twist, den hätte ich gerne gesehen. Ja.
Das wäre iconic gewesen.
Es war ein sehr sweetes Buch. Es hat mich jetzt nicht komplett umgehauen. Aber es hat. Also es hatte,
aber du hast es schon sehr fix durchgelesen.
Ja,
obwohl weil, du wirklich kaputt warst im Hirn.
Ja, weil sich so Bücher auch irgendwie sehr fix durchlesen lässt. Aber es ist cute. Es hatte so eine gute Menge an Humor irgendwie. Ja, es war süß. Es war süß. Hat getan, was es tun sollte.
Perfekt.
Ja.
Toll. Dann kommen wir jetzt zum Community-Buch. Zeit wird's, also es ist schon wieder.
Schon wieder ewig gelabert.
Wir werden Stack Dance besprechen mit Spoilers. Wenn ihr das nicht hören wollt, schaltet jetzt weg. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wir werden eine Folge machen zum Thema unverhoffte Buchfunde. Das ist so ein bisschen wie Osternester. Ostern ist zwar schon vorbei dann, aber haben wir beschlossen, ist uns egal.
Im Geist
ist
noch Ostern.
Aber stopp! Wir haben ein neues Community-Buch. Und es ist mal wieder gesponsert von der Büchergilde.
Sehr.
Das war fast pretty.
Ja, ist auch sehr royal.
Ja. Fanfarenmäßig. Ja. Auch wir Gilde. Lesen Das Wort für Welt ist Wald von Ursula K.
Le Guin.
Le Guin. Ist es Französisch? Ist es Englisch?
Nein, sie ist, glaube ich, Engländerin.
Es ist dieses Gerät. Es ist wahnsinnig pretty. Ihr wollt es einfach im Regal stehen haben, weil schaut mal, wie das innen ausschaut.
Also es sind so grüne Ränder und die Schrift ist in grün und es sind ganz viele tolle Illustrationen drin. Das genau. Ist jetzt mal wirklich so ein Büchergilde-Buch, wo wirklich das Design einfach im Vordergrund steht.
Also es ist zwar sehr dicker Rand, sehr wenig von der Seite ist Text.
Ja.
So. Und es ist halt auch nicht nur so plain grün, sondern da sind nur so weiße Punkte drauf und so. Die Illustrationen sind wirklich komplett insane. Und es ist ein Klassiker. Also es ist ein altes Buch. Ich weiß gerade nicht ganz genau, von wann.
Sie ist aber auch nicht so, also sie ist nicht so, ich habe von ihr, wie heißt The Dispossessed, habe ich angefangen von ihr. Also sie hat so Sci-Fi-Sachen geschrieben.
Es ist ein Buch aus 1972.
Genau. Das ist ganz schön lang her tatsächlich.
Ja, und das ist jetzt neu aufgelegt von der Büchergilde. Und wir sind ja immer sehr privilegiert und kriegen quasi die Liste von den Neuerscheinungen. Und wir haben beschlossen, wir wählen mal was so nicht up our alley, ist. Und lesen wir so einen Klassiker.
Ja. Weil da, also das ist halt einfach schön. Das
genau.
Das ist einfach ein sehr schönes Buch. Und wir haben sonst, glaube ich, schon auch
Leinen gebunden. Das ist wirklich ganz toll.
Wir haben sonst, glaube ich, schon auch eher Bücher genommen, die halt
neu sind.
Ja, und die wir halt vom Inhalt her auch
genau
kennen, lieben, mögen.
Ja. Ich habe quasi gar keinen Plan, worum es da geht. Ich habe wirklich nur, du hast gesagt, ich darf aussuchen und ich habe es wirklich einfach nur hübsch gefunden. Die Büchergilde, wer die Büchergilde nicht kennt, ist eine Art, fast so eine Art Buchabo, das man abschließt. Das sind quasi alles Bücher, die es schon gibt. Die Büchergilde bringt diese Bücher nochmal raus in sehr hübsch. Und um in der Büchergilde zu sein, muss man einmal im Quartal ein neues Buch kaufen, was ihr zum Beispiel automatisch tun tätet, würdet ihr jedes Community-Buch von uns kaufen, weil wir einmal im Quartal das von der Büchergilde gesponsert kriegen.
Fast als hätten wir uns da was dabei gedacht, gell?
Vielen Dank, Büchergilde, für diese Bücher. Tihi. We love you. Genau. Also wenn ihr jetzt nicht Stack Dance gespoilert kriegen wollt, hören wir uns in 2 Wochen zu unseren Osternestern. In 4 Wochen treffen wir uns wieder hier und haben alle das Wort für Welt ist Wald. Andersrum?
Doch, für Welt ist Wald.
Das Wort für Welt ist Wald gelesen. Und die Spoiler beginnen in 3, 2, 1.
Sie stirbt am Ende. Nein. Niemand stirbt. Doch, Leute sterben.
Doch. Laura Ermer hat mir das zum Geburtstag geschenkt und es ist leider das erste Buch, das Laura Ermer mir geschenkt hat, womit ich nichts anfangen konnte.
Ich musste so schmunzeln, weil ich habe es gelesen und dann habe ich Laura geschrieben und war so, just to be clear, du hast das Theresa geschenkt.
Warum?
Hast du es auch gelesen und wenn ja, warum dachtest du, dass das Theresa gefallen würde? Und sie meinte, nee, sie hat es noch nicht gelesen, aber die Transition Baby und ist es nicht so. Und ich war so, es war jetzt auch nicht mein Lieblingsbuch, aber also ich glaube, ich kann damit nochmal deutlich mehr anfangen als Theresa. Ich sehe es überhaupt nicht in Theresas Geschmack. Und sie war so, ah, scheiße, fuck, Mist. Ich verstehe, dass das
so klingt, als wäre es was für mich. Also es ist ein Roman in 4 Bilder. Man kann es aber einfach als 4 einzelne
Kurzgeschichten,
Geschichten lesen. Und es steht hinten drauf, es geht einmal um Jungs im Internat, geheimes Begehren und Grausamkeit und Verrat, Transmenschen, die Weltübernahme planen, Holzfäller, die
ausgelassen. Ich kann sagen, sind wir uns sicher, dass du vorlesen
sollst? Holzfäller, die ausgelassen feiern und ein verzweifelter Crossdresser. Und das klingt nach was ich cool finden würde. Aber es ist tatsächlich für mich sprachlich zu ecklig. Ich mag das gar nicht gern. Das ist ja das große Problem, das ich habe mit Heinz Strunk. Ich habe Heinz Strunk wirklich.
Ohne jetzt Tori Peterson.
Nein. Aber es ist nicht so ecklig wie Heinz Strunk, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Und von Heinz Strunk habe ich, glaube ich, 5 Sachen gehört und gelesen. Mhm. Ich kann einfach nicht. Ich finde das nicht ästhetisch. Ich verstehe, was das Ding dahinter ist. Und ich verstehe auch den Appeal. Aber es ist einfach nichts, was ich gern lese.
Da haben wir uns auch schon einmal kurz drüber unterhalten, dass halt Ekel ein ganz elementarer Teil von queerer Literatur ist.
Ja.
Insbesondere, glaube ich, auch von so genderqueerer Literatur. Ja. Und ich verstehe das
nochmal insbesondere bei Transfrauen.
Ja.
Oder transfemininen Personen.
Maybe.
Ja.
Könnte ich jetzt nicht belastbar sagen.
Oder wenn man Testo nimmt und dann wahnsinnig schwitzt.
Aber so, nee, das meine ich gar nicht.
Ich weiß, es war ein Joke.
Dass so dieses Gefühl von, man ist ein ekliges, in Anführungszeichen, fremdes Wesen.
Ja.
Und so dieses, einerseits das Unwohlsein im eigenen Körper, aber auch, wenn man dann ein Wohlbefinden im eigenen Körper gefunden hat, das sich falsch fühlen und das eklig gemacht werden,
ja,
im gesellschaftlichen Kontext, dass das so in der Literatur aufgearbeitet wird, macht total Sinn.
Ja,
es komplett. Ist total logisch und ich finde es einen total irgendwie auch spannenden, geilen Aspekt von queerer Literatur, dass eben dieser Ekel mitschwingt.
Ich habe mich ja richtig geärgert, ja, dass ich mir nicht besser reindenken kann, weil ich verstehe, dass das Buch total gut ist und total wichtig. Es ist nur leider nichts, was ich gern lese.
Ich glaube, es bricht halt an ganz vielen Stellen mit so Konventionen und Erwartungen.
Ja.
Und es macht total Sinn, dass es das im Kontext von queerer Literatur tut. Ich glaube, ich bin einfach nicht so doll der Mensch für Kurzgeschichten.
Mhm. Mir wäre auch ein ganzer Roman lieber gewesen.
Also, ich glaube, ich konnte noch am ehesten mit der längsten was anfangen. Einfach,
weil
ich
so, ich gar nicht.
Ja, I know. Aber ich hatte so das Gefühl, da konnte ich, glaube ich, noch am ehesten mit den Leuten so connecten.
Ich habe mir so Mühe gegeben, weil ich nämlich gewusst habe, dass es die längste ist. Und war so, dann muss ich mir da jetzt richtig reindenken, weil da hänge ich jetzt 150, ja, Seiten dran. Das hat nicht funktioniert.
Ja. Die erste war schon auch cool. Ich glaube, mich hat so ein bisschen abgeschreckt, ist vielleicht auch das falsche Wort, aber dass die erste Geschichte ja direkt so diese sehr dolle Zukunftsvision so ein bisschen ist.
Man wird
also so sehr surreal, nicht surreal.
Man wird so doll reingeschmissen, aber.
Ja, es ist so sehr, sehr direkt eine komplett neue Welt, in der man, ja, irgendwie drin ist.
Also kurz an die, die es nicht gelesen haben, in der ersten Kurzgeschichte oder in dem ersten Bild geht es darum, dass es ein Virus gibt oder gab, der den Menschen die geschlechtsspezifischen Hormone nimmt. Das heißt, dass quasi alle Menschen Hormone nehmen müssen, ja, und sich quasi alle ihr Geschlecht nicht aussuchen müssen, aber sie müssen sich entscheiden. Quasi,
nehme ich weiterhin Östrogen, wenn ich mich, also wenn ich, genau, als Frau geboren würde und mich als Frau fühle.
Nehme ich nichts von beidem.
Ja, oder ist da jetzt der Punkt, wo ich sage, vielleicht nehme ich einfach Testo.
Genau, und das kommt eben raus, dass das ein absichtlich gepflanztes Virus war, weil die Transmenschen in der Geschichte wollten, dass es allen Menschen geht wie ihnen.
Ja, dass alle Menschen indirekt trans sind und halt Hormone nehmen müssen.
Und sich Mühe geben müssen, um ihr eigenes Geschlecht zu finden, ja, und aufrecht zu erhalten. Ja. Führt natürlich dazu, dass irgendwie so Testo auf dem Schwarzmarkt verkauft wird, ja, und Östrogen gibt es quasi gar nicht mehr. Ja. Und dann gibt es so Lager und so. Und ich fand das von der, also ich finde den Plot an, ja, sich, fand ich total spannend,
ja,
und ich war richtig sauer, dass das kein so ganzer Roman ist. Ja.
Auch diesen Gedanken, auf diesen Gedanken erst zu kommen und, ja, den dann weiter zu spinnen.
Ja.
Mega cool.
Ja. Ja.
Das war auch so ein bisschen das, was ich bei The Transition Baby, dem anderen Buch von ihr, was ich gelesen habe, so mochte, wo die Protagonistin eine Transfrau ist, die mit einer anderen Transfrau zusammen war, die jetzt aber wieder als Mann lebt.
Mhm.
Und man weiß nicht so ganz, ob das tatsächlich aus Überzeugung ist oder einfach, weil es leichter ist.
Mhm.
Und dieser Mann, ehemalige Transfrau, diese Person, ist jetzt in einer Beziehung mit einer Cis-Frau und die beiden möchten ein Kind bekommen.
Mhm.
Der Mann möchte aber, dass das Kind trotzdem in einer queeren Umgebung groß wird.
Mhm.
Weil er eben sagt, ich bin ja trotzdem queer. Also auch wenn ich jetzt wieder als Cis-Mann lebe und mit einer Cis-Frau zusammen in einer Hetero-Beziehung bin, bin ich trotzdem queer. Und deswegen fragt er dann seine Trans-Ex-Freundin, hey, wollen wir das Kind so dritt großziehen? Und die Gespräche, die daraus entstehen und die Gedanken, die daraus entstehen über Geschlecht und Weiblichkeit und Männlichkeit, sind so spannend. Und ich finde auch, da sind so sehr viele, ja, sehr spannende Beobachtungen über Geschlecht und so drin, die aber in so einen literarischen Kontext gesetzt werden und in so Geschichten weitergesponnen werden, was ich total spannend und total geil finde. Also so dieses, was wäre denn, wenn alle Menschen abhängig von also Hormonen wären? So,
wie viele von uns würden sie wohl, wenn sie es wirklich aktiv wählen müssten,
ja, ja,
wie viele würden sie das für sie, wird das Geschlecht entscheiden, das ihnen zugewiesen worden, ja, ist?
Oder sage ich, hey, den Monat nehme ich Östrogen, den nächsten nehme ich Testo.
Genau, oder sage ich, ich bin ganz happy in diesem Non-Binary-State.
Ja.
wenn ich mir diesen Non-Binary-State nicht erarbeiten muss.
Aber ich glaube, das geht eben nicht, dass sie gar keine Hormone nehmen, oder?
Ist das so?
Ich glaube, man muss trotzdem,
weiß ich gerade
nicht, weil die ja auch für den Organismus wichtig sind.
Stimmt wohl.
Also ich glaube, weil sonst wäre ja die Krise nicht da, dass Leute auf dem Schwarzmarkt irgendwie an Hormone drankommen wollen. Ich glaube, das ist nicht eine Möglichkeit.
Muss man das dann microdosen?
No.
Ja, ich fand es spannend. Ihr habt am meisten anfangen können mit der zweiten Kurzgeschichte. Mhm. Das ist die Geschichte von den Jungs im Internat, wo dann der Protagonist eine Affäre beginnt mit seinem Zimmerkollegen, was ja irgendwie, wo quasi immer nur der Zimmerkollege ist immer der passive Part. Mhm. Und dann ist er irgendwann so, und will ihm wehtun, indem er sagt...
er ist nicht der passive Part, er ist eigentlich der aktive. Weil er holt ihm einen runter.
Ja, und er, also...
Also eigentlich ist er der aktive,
und
aber
er wird... gefickt.
Machen sie das?
Ja.
Okay.
Doch, die bumsen.
Okay. Aber erst später, ja.
Ja, ja.
Also anfangs ist es ja wirklich.
Aber das sagt er erst, als sie schon bumsen.
Okay.
Und der Protagonist will eben dann mal tauschen und will ihm wehtun in dem Moment, in dem er sagt, du willst ja nicht immer nur das Mädchen sein.
Mhm.
Und sein Zimmerkollege ist so, glaub mir, ich will immer das Mädchen sein.
Mhm.
Und der Schluss hat mich sehr gegettet,
ja,
weil sie dann erwischt werden, wie sie rumknutschen, und dann wird der Größere, Stärkere von beiden, wird dann der Schule verwiesen. Und
das heißt, es wäre ein Übergriff.
Genau. Und der Zimmerkollege sagt eben nichts. Er sagt die ganze Zeit nichts.
Auch aus Gründen, weil sich der andere auch wirklich nicht gut verhalten hat.
Genau. Und ich habe aber gemerkt, wie ich mit dem Protagonisten so mitfieber und so bin, ja, wieso sagt er denn nichts? Stimmt, wieso sagt er nichts? Er könnte mit einem Satz, könnte das alles auflösen, indem er halt sagt, es war kein Übergriff, sondern ich wollte es. Und dann ganz zum Schluss treffen sie die beiden nochmal und dann sagt der Zimmerkollege, naja, du hättest ja einfach sagen können, ich bin verliebt in ihn.
Ja.
Du hättest einfach sagen können, du liebst mich, und damit wäre es gegessen gewesen. Und das hat mich krass gekriegt, weil auf das habe ich auch nicht gedacht.
Ja, und also blöd gesagt, der Protagonist hat halt auch in ganz vielen anderen Situationen die Klappe gehalten,
ja,
wenn sein Zimmerkollege gehänselt und gemobbt wurde,
ja,
weil er halt feminin ist.
Ja.
Da hätte er sich auch schützend vorhinstellen können.
Ja. Er ist schon ein Arschloch.
Ja, hat er nicht gemacht. So, dann verstehe ich auch komplett, dass der andere sagt, ich stelle mich jetzt nicht schützend vor dich.
Ja. Ja. Aber ich bin auch nicht draufgekommen, dass der Protagonist das auch lösen hätte,
ja,
können.
Ja, ja.
Ich war so komplett mit ihm drin und ich so, ja, oh Gott, warum sagt der andere nichts? Warum sagt, ja, er nichts? Er hätte es selber ja, einfach lösen können.
Nur er konnte es nicht.
Ja.
Er konnte es nicht.
Ja. Dann kommt die Holzfäller-Geschichte.
Ja. Die fand ich schon auch irgendwie vom Konzept her spannend, dass so ein sehr großer, sehr maskuliner Mensch eben sagt, ich wäre gerne
Tusnelda,
klein und weiblich und die Dinge, die er halt offensichtlich nicht ist und wie er nicht wahrgenommen wird.
Ja.
Und dass es dann halt eben die Möglichkeit gibt, mit diesem Leinenstoff vor dem Schritt.
Es gibt eine große Party und dann, wer sie vorher so ein Dreieck in den Schritt hängt, gibt quasi allen anderen das Signal, ich will als Frau auf diese Party gehen, ja, man darf mich
bezirzen.
Genau.
Ja.
Ich möchte bezirzt werden.
Ja, um den Männern, die halt monatelang nur in der Männergruppe im Wald irgendwie unterwegs sind, so ein bisschen die Möglichkeit des Flirtens und des Sexhabens zu ermöglichen, genau, ohne dass sie schwul sind.
Natürlich nicht.
Und dann kommen noch so ganz viele andere Konflikte mit dazu, was so, wer ist der Favorite vom Chef und so angeht.
Da gibt es nämlich einen anderen Mann, der sich auch das Ding umhängt, der aber deutlich kleiner ist und femininer.
Und generell eher schon so als Frau wahrgenommen wird, genau, in der Gruppe. Ja, und so dieses Neidgefühl zwischen den beiden, was glaube ich ja auch bei Transmenschen ein Ding ist, und so, ja, Neid auf die Leute, die besser passen. Und dann fragt man sich aber auch, ob der, also ich finde im Laufe der Geschichte habe ich mich dann auch immer mehr gefragt, ich glaube, der femininere Mann möchte gar nicht Frau sein.
Nee.
So, es ist nur unser Protagonist,
ja,
der wirklich eigentlich lieber eine Frau wäre oder,
ja,
feminin.
Oder halt eigentlich eine ist. ja. aber es leider nicht kann. Ja, ja, über das habe ich auch schon ganz viel gelesen und auch nachgedacht, weil das auch für dicke Leute ganz oft der Fall ist. Also wenn man einfach dick ist und dolle Boobs hat und aber androgyn rüberkommen will oder transmaskulin rüberkommen will, hat man einfach noch mal ganz andere Probleme, wie wenn man dünn ist, weil man sich halt nicht so leicht die Brüste einfach abtapen kann und weil man nicht einfach mit so einer offenen Bluse rumrennen kann und weil man halt noch mal viel eher und viel schneller weiblich gelesen wird, wenn man einfach große Brüste hat.
Aber generell sagen so non-binary aesthetic ist einfach sehr auf dünne Menschen einfach ausgelegt irgendwie.
Ja. Und er ist dazu auch noch, also er sagt auch die ganze Zeit von sich selber, er ist hässlich.
Ja.
Ich finde die Stelle sehr nett, wo er sich seinen Bart rasiert und dann eben merkt, dass er halt mega die Tanline hat und dann halt die Hälfte von seinem Gesicht weiß ist. Unser Mathelehrer hat das mal gemacht. Unser Mathelehrer hat immer so einen dollen Schnauzer gehabt und dann hat er ihn abrasiert über die Pfingstferien, aber halt anscheinend erst nach dem Urlaub.
Oh Gott.
Und dann war der einfach braun gebrannt und hat, und das war zwei Wochen später wieder fein, aber er hat einfach braun gebrannt und hat so einen weißen der Lippe. Schnurrbart gehabt. Das war so toll.
Okay.
Liebe Grüße, Eugen, falls du zuhörst. Happy Rente to you. also das hat mich schon ein bisschen gegettet.
Ja. Und die letzte Geschichte habe ich, glaube ich, das war aber auch mein Fehler, die habe ich dann im Schienenersatzverkehr-Bus gelesen, wo ich wirklich einfach, ich war einfach mit den Nerven am Ende. Das war, glaube ich, nicht das beste Setting.
Ja.
Was war das letzte? Mit dem Maskenmann.
Ach ja.
Und ob man dann eher halt, da waren schon auch spannende Gedanken drin über so Solidarität unter so Transschwestern.
Ja.
Oder.
Und ist es jetzt Crossdressing oder bin ich trans?
Ja. Ich glaube, also das war spannend oder auch so dieses Jahr Solidarität innerhalb dieser Minderheit.
Ja.
Zu der man vielleicht auch, also zu der man vielleicht gehört, aber nicht gehören will. Ja. Weil man möchte keine, in Anführungszeichen, uncoole Minderheit sein. Also die andere Transfrau wird ja doch eher als so. Ja, uncool irgendwie. Ja. Das ist viel zu lapidares Wort, aber so.
Und also die ist halt so sehr laut und sehr outspoken und will so jede Ungerechtigkeit sofort aus dem Weg schaffen und so. Und die andere Person ist halt eher so, jetzt halt doch.
Ja, vielleicht ist anstrengend.
It's not that deep.
Vielleicht ist anstrengend das bessere Wort als uncool. Ist ein
gutes Wort. Ja.
Also halt so auch so im sozialen Kontext anstrengend. Ja. So Menschen, wo man sich so denkt, so ein bisschen die Augen verdreht. Und es, also da gibt es auch Momente, wo ich mich ertappt habe, wie ich irgendwie in so, keine Ahnung, Meetings von so queeren Menschen mir dachte, ach, come on. Weißt du, wenn das Leute dann irgendwie so sehr, sehr woke, in Anführungszeichen, über Bedürfnisse reden und, und ihre Befindlichkeiten und so, wo ich mich dann auch mal, ach, reiß dich halt zusammen, so.
Ja.
Ich mir dann auch denke, nein, das ist gut. Das ist eigentlich, es ist sehr gut, dass wir hier über Befindlichkeiten reden.
Ja.
Es ist ein Problem, dass es die Gesellschaft nicht macht.
Ja.
So, und klar, man kann alles übertreiben, aber so dieses, dass es so im ersten Moment als nervig und anstrengend wahrgenommen wird, weil so doll dieser Reflex von, es geht aber so doll gegen die Norm.
Ja.
Und dass sich dann halt die Protagonistin entscheidet, eher eben mit diesem schmierigen, vielleicht übergriffigen Mann sich auf die, auf
der seine, auch mit einer Frau verheiratet ist, ein Kind hat und gar nicht in Aussicht stellt, dass sie daran irgendwas
sich
ändert.
Sich auf seine Seite zu schlagen, um zu signalisieren, ich gehöre zur Gruppe, die Macht hat.
Ich bin, ich bin nicht anstrengend.
Ja. So, da waren schon spannende Gedanken auch mit drin.
Ja.
Ich glaube, also irgendwie lustig, dass ich, wenn ich das sage, wenn es ein Community-Buch ist, ich glaube, es liest sich in einem Buchclub vielleicht ganz spannend.
Ja.
Also ich glaube, gerade wenn man eine eher queere Freundesgruppe hat, vielleicht auch genderqueere Menschen in der Gruppe sind.
Und die, also ich glaube, es ist so, jede Geschichte ist ein Buchclub-Treffen
und wert. Dann, ja, die ganzen Gedanken und Beobachtungen da so ein bisschen gemeinsam zu zerpflücken, ich glaube, das könnte schon sehr spannend sein. Ja.
Es macht schon wirklich Dinge über Geschlecht auf, über die ich auch noch nie nachgedacht habe. Es ist sehr klug.
Ja.
Ich störe mich nur wirklich an diesem Ekligen, was aber einfach ein Ich-Problem ist. Also das ist einfach nichts, womit ich gerne meine Zeit verbringe und es überschattet das leider ein bisschen. Ja. Und ich verstehe aber, dass genau das eigentlich wichtig ist. Und deswegen ärgert es mich nur mehr, dass ich nicht drüber hinwegsehen kann.
Ja. Ja, es ist auch, also ich finde auch das Horrorfilmgenre ist in so vielen Punkten somit das queerste Filmgenre. weil einfach so dieses, alles, was halt so gegen die Norm geht, alles, was irgendwie störend ist oder gruselig oder erstmal fremd wirkt, ja, so viele Debatten über Queerness schon aufmacht. Also all die Sachen, die du nicht magst. Internalisierte Homophobie.
Transphobie, wenn dann.
Ja, du magst keine ekligen, grusigen Sachen. Ja, wenn du keine Horrorfilme guckst, bist du halt homophob. Sage ich jetzt. Das ist mein Hot Take der Folge.
Cool.
Wer keine Horrorfilme guckt, ist homophob.
Heißt,
quote me on this.
Ich bin jetzt hetero?
Ja.
Was sind wir dann?
Business Partners. Zwei Bros mit dem Podcast-Mikro. Na.
Das war's für diese Folge, Friends.
Captain, möchtest du nur was sagen oder möchtest du weiter schlafen?
Er ist out. Aha. Cold. Wir hören uns in 2 Wochen. Wir lesen bis in 4 Wochen alle Das Wort für Welt ist Wald. Und bis dahin.
Ciao, ciao.
Schwul bleiben.